Willkommen zum TV-Podcast, willkommen zu einem Messerundgang. In den vergangenen Wochen war das Team der Textilwirtschaft auf den wichtigsten Modemessen unterwegs. In Kopenhagen und in Amsterdam, in Düsseldorf und München, in Florenz. Meine Kollegin Silke Emig war fast überall und hat den Überblick.
Sie zum weiß, Glück nicht überall.
Sie weiß, welche Messe ein Muss ist und vor welchen Herausforderungen andere stehen. Und sie verrät es uns jetzt hier im Textilwirtschaft-Podcast und sie kann es offensichtlich nicht erwarten. Silke, schön, dass du da bist.
Hallo Judith. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich wie immer mit dir zusammen hier zu sitzen am Tisch.
Ich freue mich auch, dass du da bist, vor allen Dingen, weil ich dich in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr wenig gesehen habe. Mein Eindruck ist, in dieser Messerunde, die war noch nie so eng getaktet.
Genau, siehst du das an meinen Ringen unter den Augen oder woran siehst du das?
Nein. Sie sieht aus wie das blühende Leben.
Ja, genau, genau. Fishing for compliments, not true. Nee, das stimmt. Also es war enger als sonst. Es war enger getaktet als sonst. Vieles, vieles lief parallel. Und das hat, glaube ich, auch die Einkäufer ganz schön in den Atem gehalten.
Aber woran lag das, dass es so eng getaktet war?
Ich glaube, das hängt davon ab, wie die Feiertage so ein bisschen fallen und wie die Wochen dann fallen. Und dadurch war der Pitti ein bisschen nach hinten geschoben, damit man nicht so mit diesem 6. Januar kollidiert. Ja, dadurch hat sich alles ein bisschen geknäult am Ende. Ja, je nachdem, es passiert dann immer mal so kalendarisch, wie sich die Wochentage verschieben. Und dadurch war der Pitti quasi irgendwie eine Woche später, wenn er auch nicht eine ganze Woche später war. Aber es hat sich halt anders verteilt. Und dadurch war ganz eng getaktet Florenz und Mailand, Paris, Düsseldorf, Amsterdam, vieles parallel.
Hm. Wie war denn Pitti diesen Winter?
Ja, der Pitti war natürlich super wie immer. Also da fahren alle total gerne hin. Es ist so die wichtigste Auftaktmesse für die Menswear. Ich meine, das ist eigentlich für alle ein Pflichttermin. Ohne Pitti geht eigentlich fast gar nichts. Und selbst wenn man nicht dort ausstellt, dann fahren sehr, sehr viele aus der Menswear-Branche dahin und mittlerweile auch jede Menge Händler mit Womenswear-Sortiment oder mit einem gemischten Sortiment, die beides haben, einfach um sich zu inspirieren. Und während des früher natürlich eher ein bisschen Premium und Top-Genre orientiert war, wird das zunehmend auch zum Pflichttermin so für den Mainstream-Markt. Also da trifft man alle großen Einkäufer von Platzhirschhäusern, ja, auch kleine Häuser. Also da trifft man sehr, sehr viele Deutsche auch.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es hat deutlich zugenommen, dass also immer mehr Deutsche nach Florenz fahren. Woran liegt das?
Na gut, es liegt ein bisschen natürlich auch daran, dass es Berlin nicht mehr gibt. Also Florenz ist einfach die Alternative. Es gibt sonst keinen internationalen Messeplatz für die Männermode. Und natürlich sind inzwischen auch verstärkt nach Corona sehr, sehr viele deutsche Aussteller da. Also das ist vielleicht so ein bisschen, wie es früher in Berlin war. Ich meine, da kannst du Merz München sehen, da kannst du Bugatti sehen, da kannst du Roy Robson sehen, da kannst du Olymphemden sehen. Also da gibt es jede Menge deutsche Firmen, die da ausstellen.
Hm. Wie international ist denn Florenz noch?
Also klar, Florenz ist immer noch international, auf jeden Fall, aber es ist natürlich ein bisschen deutscher geworden. Das ist schon so, durch die Aussteller, aber auch natürlich sind nicht alle internationalen Einkäufer nach Corona auch zurückgekehrt. Also das ist schon immer noch international, klar, aber es hat auch einen hohen Anteil an deutschen Einkäufern, das muss man schon sagen, weil es natürlich auch jetzt vom Portfolio ein bisschen kommerzieller geworden ist.
Hm. Für wen lohnt sich denn die Reise nach Florenz?
Ach, ich glaube, die lohnt sich immer noch. Ich meine, da geht es ja auch nicht nur darum, dass man auf der Messe ist. Da nimmt man ja viel, viel mehr mit. Also da nimmt man auch Merchandising-Ideen an den Ständen mit. Das ist ja im Pitti schon noch immer besonders und auch irgendwie abwechslungsreicher als auf anderen Messen. Da haben die Italiener einfach ein sehr, sehr gutes Händchen. Dann geht es darum, sich auch zu treffen. Da abends im Gilli, das ist ja der Pflichttermin für alle, da kommen alle in die Bar am Ende des Tages und treffen sich. Es geht halt eben um Austausch total stark und den suchen alle und deswegen fahren auch einfach viele hin, die dort nicht ausstellen oder für die vielleicht nicht alle Marken, die dort zeigen, interessant sind, einfach weil man den Austausch sucht. Das ist ja auch immer das, was viele sagen. Ja, hätten wir nur noch eine Messe und so, haben wir nicht und deswegen ist der Pitti nach wie vor sehr, sehr wichtig.
Aber es haben sich ja schon einige Premium-Brands, große Sportswear-Brands verabschiedet und setzen dann eher auf ihre Showrooms in Mailand, profitieren dann, das muss man wahrscheinlich auch sagen, von der Frequenz, die dann im 2 Stunden entfernten Florenz herrscht und greifen da auch sicherlich Frequenz ab. Aber sie bleiben eben in Mailand und investieren nicht in einen Messestand in der Fortessa. Ist das ein Problem?
Ja, schon. Also klar, also da sind viele Namen, die da nicht mehr sind. Da ist kein Stone Island mehr, kein Blauer, kein Parajumpers, kein Pötterey, kein GP Company, kein Mura. Also all diese Sportswear-Brands sind nicht mehr da. Oder auch ein Tagliatore, da ist kein Boglioli mehr, kein Lardini, kein Eleventi, so Senja Brioni sowieso schon lange nicht mehr. Also das Luxusgenre hat und so die anspruchsvollen Premium-Brands haben sich schon verabschiedet und sind nach Mailand gewandert. Und das ist natürlich ein Problem für die Messe. Die muss schon, also da muss man schon schauen, dass die Strahlkraft im Ausstellerportfolio erhalten bleibt. Noch gelingt es ganz gut. Da gibt es immer noch viele kleine Brands, die man entdecken kann. Aber Mailand ist schon ein Konkurrenzfaktor. Oder es ist vielleicht auch ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also durch die enge Verbindung zwischen Mailand und Florenz kommen immer noch viele internationale Einkäufer trotzdem, schauen in Florenz und fahren dann direkt weiter nach Mailand, weil da dann die Schauen sind und weil da in allen Schauräumen natürlich auch geordert wird oder die Kollektionen präsentiert werden. Und du fährst mit dem Zug, bist du ja in 2,5 Stunden von Florenz nach Mailand. Also das ist natürlich ganz gut. Also dadurch hast du natürlich diese Konkurrenzsituation und manche konzentrieren sich auf Mailand, aber du hast trotzdem noch die Attraktivität der Nähe beider Standorte, was dafür sorgt, dass natürlich auch Amerikaner nach wie vor kommen. Pitti ist ja auch immer Schaulaufen, ne? Also die Streetlooks und so und das Styling und so, das ist ja auch alles inspirierend und auch deswegen kommen viele. Man sieht, man nimmt auf jeden Fall sehr, sehr viel mit von dort.
Also immer noch place to be.
Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein bisschen anderer place to be, aber still place to be.
Und dann hast du gesagt, Mailand hat schon noch mehr Internationalität. Aber wenn es richtig international sein soll, dann muss man ja eigentlich nach Paris, oder?
Ja, das stimmt. Also das sieht man schon am Schauenkalender auch, ne? Also Mailand ist da nicht so, hat nicht so eine Zugkraft, wie sie Paris hat. Da sind nochmal größere Namen. Und an dem Wochenende dann, also nach Mailand, wenn dann Paris losgeht, da ist also nochmal ein bisschen mehr Vibe, noch mehr Internationalität. Da sind dann auch mehr Asiaten und so. Und deshalb gewinnt Paris im Moment schon auch wieder stärker an Bedeutung im Vergleich zu Mailand. Das war zwischendurch mal ein bisschen anders, wobei Paris eigentlich schon immer der stärkere dann Ort ist, auch mit Blick auf Internationalität. Und interessant ist, dass es nicht nur für die Menswear halt total stark ist, dieses Wochenende dann in Paris, sondern inzwischen auch für Womenswear-Kollektionen zunehmend interessanter wird. Drycon zum Beispiel hat diesmal nicht auf dem Pitti ausgestellt, sondern hat halt ein Showroom im Marais-Viertel gemacht und hat da zum ersten Mal auch international eine kuratierte Auswahl seiner Womenswear präsentiert. Oder so Agenturen wie Mélagence, das ist eine Berliner Agentur, sind dann auch dort zu diesem Zeitpunkt. Also das ist schon ganz gut, da passiert ganz viel, da ist nur eine kleine Messe, Woman, aber das ist für Nischen und für das Top-Genre und Luxusgenre ein wichtiger Zeitpunkt und ein wichtiger Standort. Mhm. Wenn auch mehr über Schauräume und eben die ganze Atmosphäre und die Schauen, weniger über Messen.
Aber in dieser Saison war es ja auch herausfordernd, weil ja zeitgleich Düsseldorf stattfand.
Ja, genau. Das war echt für viele auch ein Ärgernis. Also hat sich einiges überschnitten. Also Düsseldorf hat sich zum einen mit Paris überschnitten und auf der anderen Seite aber auch mit Amsterdam. So, klar, nun ist Düsseldorf ganz stark als Orderschauplatz und ist für die Einkäufe sehr, sehr wichtig. Insofern waren viele da. Aber im Premium-Genre war das ein Problem, weil viele dann nur, oder einige zumindest, dann nur einen Tag in Düsseldorf waren und dann wieder nach Paris gefahren sind. Also die waren dann vielleicht Freitag, Samstag in Düsseldorf oder nur den Freitag in Düsseldorf und sind dann Samstag, Sonntag nach Paris, wie auch immer. Also das war schon ein Problem. Das haben einige Premium-Labels bemängelt. Bei OD zum Beispiel, die haben sich entschieden, nur in Düsseldorf zu zeigen und die haben dann einige Einkäufer jetzt aus Paris einfliegen lassen und zeigen dann wiederum im März für die letzte Kollektion, für den späten Termin in Paris. Aber das ist natürlich eine Überschneidung, die einfach ungut ist und die natürlich dann auch Frequenz kostet.
Die war nicht so gut.
Nee, die war nicht so gut. Nun ist Düsseldorf, reden wir ja nie, also von irgendwie strahlender Frequenz oder Riesenaufkommen. Da geht es ja schon sehr stark um das Abarbeiten von Terminen, vielleicht noch um das Sichten von Kollektionen, wobei auch in dieser Saison, klar, mit den gekürzten, limitierten Budgets haben sich viele schon sehr, sehr stark auf Kollektionen konzentriert, bei denen sie auch ordern wollen. Es wurde weniger geschaut. Insofern war am Samstag und am Sonntag in manchem Showroom schon sehr viel Zeit und da war es durchaus auch leer. Also da war es gab weniger, da war sehr, sehr viel los, aber es gab auch sehr viele, da war sehr, sehr wenig los. Also es hat sich mit der Frequenz nochmal auseinanderdividiert, zumal es ja, wie gesagt, nicht nur die Überschneidung im Premium-Genre gab, sondern dann mit der Modefabrik in Amsterdam, die ja sonntags und montags stattfand, dann auch die Überschneidung eher für kommerzielle Kollektionen oder für den Mainstream-Markt.
Wie ist denn die Modefabrik angekommen? Die sind ja diese Saison auch mit einem neuen Konzept gestartet. Wie wurde das aufgenommen?
Also ich muss sagen, ich war da dieses Mal nicht, einfach weil es parallel war und wir konnten das einfach nicht schaffen. Also die hatten ein neues Konzept, neue Stände, neues Layout, neue Location und hatten auch eine ganz gute Brandlist. Also das ist schon ganz gut. Die mixen das auch immer, haben Trendvorträge, unter anderem mit Lee Edelkort und so. Insofern habe ich schon auch gehört, dass manche Einkäufer am Sonntag einfach mal mit dem Zug von Düsseldorf rübergefahren sind. Was ich aber auch höre, dass es schon inspirierend ist und so der Standort, aber dass es schon vom Publikum her stark Benelux dominiert ist, mit ein paar Deutschen, dass Kopenhagen im Vergleich dazu ein bisschen internationaler ist. Also dass da nicht nur die Skandinavier kommen, sondern dann noch ein bisschen mehr außenrum, während Modefabrik ja Benelux dominiert ist. Das ist das, was ich höre. Was interessant war, auch in Amsterdam, da gab es ja auch eine Menswear-Messe, die nicht weit von der Modefabrik, also ein bisschen außerhalb von Amsterdam, aber trotzdem zeitgleich stattfindet. Also insofern, da entwickelt sich auch viel, die entwickeln sich auch permanent weiter. Also die Modefabrik arbeitet immer an ihrem Konzept. Diese Shift, so heißt diese Männermodemesse, entwickelt sich weiter, hatte mehr Aussteller dieses Mal. Also man merkt auf jeden Fall, es ist Bewegung in dem ganzen Messegeschehen und der ganzen Messelandschaft.
Wo wir gerade über neue Konzepte sprechen, die Igedo hat ja auch ein neues Messekonzept vorgestellt. Two Days heißt das für Düsseldorf. Also eine Messe für Bekleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires an zwei Terminen innerhalb einer Saison. Wie schätzt du das ein?
Ja, also in der Schuhbranche zersplittert sich das ja gerade ziemlich. Also da gibt's ja im Moment auch mehrere Orderveranstaltungen. Also ich glaube, parallel zu den Ordertagen für die Bekleidung zu gehen, parallel zu den DFD, das ist ein guter Move, weil viele Schuhhändler, die eben auch ein Bekleidungssortiment haben oder eben umgekehrt Modehändler, die auch Schuhe im Sortiment führen, werden das sicher gut finden. Die können dann vielleicht nur einen Tag bleiben und ob die dann eine Woche später kommen, so wie das jetzt in dieser Saison war, oder eben dann gleich zu dem Zeitpunkt kommen, wenn sie sowieso schon da sind, macht ja mehr Sinn. Also jeder achtet auf Kosten, jeder achtet auch auf Reisekosten. Also ist man froh, wenn man das konzentrieren kann. Welche Bedeutung dann noch der spätere Termin, der ja im August meines Wissens sein soll, ich glaube 21. bis 25. oder irgendwie sowas, welche Bedeutung der da noch hat, weiß ich nicht. Klar, viele Schuhhändler vergeben auch ihre Budgets ein bisschen später. Vielleicht ist es dann nochmal als Order-Zeitraum oder ja, als Order-Plattform wichtig. Bleibt abzuwarten, denn es gibt ja auch von verschiedenen Verbänden oder Initiativen weitere kleine Order-Plattformen. Also jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende um den 16., 17. ist diese Goodies, das ist auch so eine kleine Order-Plattform. Dann gibt es von Rexor, das ist so ein Einkaufsverband, am 18. nochmal Order-Tage in Mönchengladbach. Also da ist sehr viel in Bewegung. Wie sinnvoll es ist, dass es so viele kleine Veranstaltungen gibt, weiß ich nicht. Bleibt abzuwarten, wie die sich entwickeln, weil die beiden letztgenannten finden ja auch zum ersten Mal statt. Da kann man noch nicht sagen, wie erfolgreich die sind oder nicht.
Okay, wir lassen das mal auf uns zukommen.
Genau.
Aber nach dem kleinen Exkurs in den Schuhmarkt würde ich gerne wieder zurück zur Fashion kommen. Kopenhagen ist bei dir immer gesetzt. Warum eigentlich?
Weil Kopenhagen einen sehr, sehr guten Überblick bietet, weil Kopenhagen einfach ein tolles Paket an Inspirationen bietet. Kopenhagen ist nicht nur die Messe, sondern du hast auch die Schauen. Man sieht auch dort einige Einkäufer bei den Schauen, weil die Schauen natürlich nicht so high-end sind, wie sie das in Mailand und Paris sind, sondern das ist ja alles ein bisschen kommerzieller. Das sind ja auch Kollektionen, die da gezeigt werden, die man hierzulande in den Schauräumen sehen kann, bei diversen Agenturen zum Beispiel. Also wenn du über Baum- und Pferdgarten oder Mund oder sowas oder Gestes sprichst. Und dieses ganze Paket, das kommt bei vielen Einkäufern gut an und das finde ich auch sehr, sehr gut. Auf der ZIF hast du inzwischen einen sehr guten Überblick über viele skandinavische Kollektionen, die ein bisschen kommerzieller sind. Dann hast du noch inspirierendes Messepublikum, noch inspirierenderes Catwalk-Publikum. Und wenn du durch die Stadt gehst, da kannst du einfach viel mitnehmen. Und ich glaube, das schätzen auch viele Einkäufer.
Und diese Saison gab es ja eine neue Messe, Mandatory. Was ist das Konzept dahinter?
Ja, das war Mandatory ist in den Ochsenhallen, wo früher auch schon mal die Revolver und der Vorgänger der Revolver, die Vision, stattgefunden hat. Mandatory gab es tatsächlich jetzt zum zweiten Mal. Die haben das im Sommer, im Juni schon gemacht. Die verstehen sich als Showroom-Konzept und als Add-on zur ZIF. Es ist ein bisschen höherwertige Contemporary-Kollektionen. Also die Kollektionen, die im Bella Center zeigen, sind ein bisschen kommerzieller. In der Regel, würde ich sagen. Und Mandatory war eben ein bisschen höherwertiger. Da war zum Beispiel dann auch Dreikorn, La Vallée Le Forêt und Les Deux. Also so ein bisschen anderer Mix und zwar aber sehr stark Haka-lastig, würde ich sagen, auch wenn die Aussteller gesagt haben, es sei halbe-halbe. Mein Eindruck war, es war schon mehr Haka und das war sehr ruhig. Also das war ganz, ganz toll von der Atmosphäre, aber es war da von der Frequenz halt deutlich ruhiger als die ZIF zum Beispiel. Aber es war toll gemacht, muss man sagen.
Ja, sie hatte ja gesagt, Clara Leone, die Messemacherin, hatte ja gesagt, sie wollen ein Wohnzimmer schaffen für die Community. Das ist ihr dann gelungen.
Ja, absolut. Absolut. Das haben alle Aussteller auch gesagt. Ja, und am ersten Abend gab es abends ein Dinner für alle, sodass wir uns alle kennenlernen und alle zusammenfinden. Und du hast das auch schon gemerkt, da war eine sehr, sehr positive Atmosphäre. Du bist schon reingekommen, da gab es so eine Garderobe hinterm Empfang, da konntest du deine Jacke selber aufhängen und so. Ja, das war auch alles total, also man hat sich vertraut. Ne? Ich habe da auch meinen Mantel hingehängt und der war auch dann noch da. Man konnte auch seinen Koffer hinstellen und so. Es hat nichts gekostet. Es war einfach so wie so ein kleiner Kleiderraum abgetrennt und so. Dann gab es Kaffee für alle und es gab in der Mitte war so eine Bar aufgebaut. Da hat die ganze Zeit so ein Restaurantchef gekocht. Morgens gab es Omelette und ganz tolles so Sauerteigbauernbrot mit tollem Olivenöl. Mittags wurde was gekocht. Es gab Wasser und so und Softdrinks und alles inklusive. Und das war natürlich zum einen nett, dann hat man sich da auch in der Mitte, im Zentrum der Halle beim Kaffee anstehen halt schon mal unterhalten und so. Da habe ich dann schon mal drei Aussteller getroffen, bei denen war ich dann auf dem Stand. Die hatten auch alle Zeit, sich mit mir zu unterhalten, weil natürlich nicht so viele Einkäufer da waren. Also das war und ist von der Idee sehr gut. Ich glaube, es könnte so, wenn sie es von den Segmenten getrennt lassen, könnte es funktionieren, dass beides eine Chance hat. Bleibt abzuwarten. Zuerst war ich so ein bisschen anti, weil ich dachte, jetzt haben die sich endlich zusammengerauft und waren unter einem Dach im Bella Center, wo man alles in verschiedenen Hallen sehen konnte. Jetzt fangen die wieder an, sich abzutrennen. Das hat man ja in Kopenhagen, wenn man schon ein bisschen länger in der Branche ist. Ich habe es schon zweimal miterlebt. Und dann war ich so ein bisschen anti, aber eigentlich ist es nicht so verkehrt. Und klar, so groß ist Kopenhagen auch nicht. Zwei Standorte kann man schon machen. Bleibt die Frage, wie sich das im Sommer weiterentwickelt, weil sie ja sagt, es ist ein Showroom-Konzept, will sie wieder auf einen Juni-Termin gehen, wie sie ihn in diesem 2024 schon hatten. Und dann, glaube ich, wird es noch schwieriger, weil dann ist natürlich die Frequenz noch geringer, weil sie jetzt natürlich durch die ZIF ein bisschen Frequenz abgreifen konnten.
Also da wollen sie sich dann nicht an die ZIF ranhängen?
Nee, da wollen sie dann früher sein. Die ZIF ist ja im Sommer immer im August, also auch relativ spät, eigentlich auch für vieles zu spät. Und das ist ja auch so ein Diskussionspunkt, dieser Termin im Sommer. Und dann wollen sie wieder, sagen sie eben frühe Order, wollen sie auf den Juni gehen. Und ob das funktioniert, das könnte schwierig werden. Also das wird dann ist es ein reines Showroom-Konzept, weil ich glaube nicht, dass dann zur Inspiration fährt, dann glaube ich keiner einfach
so hin. Das sind auch keine Schauen.
Nee, das sind keine Schauen. Da musst du halt explizit zur Mandatory dahin fahren. Und einige dieser Firmen haben natürlich auch in Paris einen Showroom, ne? Also, und da musst du dann schon überlegen, ob du das machst und ob du das hinkriegst.
Wie geht denn die ZIF mit dieser neuen Konkurrenz um? Oder ist die es überhaupt als Konkurrenz?
Ja, schon. Also ja, also die Ideen sind ja immer nett. Also die complainen ja nie, ne? Die schimpfen ja auch nie und so, aber hinter den Kulissen rumort es dann natürlich schon. Und dahinter, also diese Clara Leone ist ja auch ganz eng mit dem Christian Maibohm, der vorher die Revolver gemacht hat. Und im Hintergrund ist er dann natürlich immer noch am Werkeln. Im Vordergrund darf er das ja nicht, weil er die Revolver ja an die ZIF verkauft hat damals. Insofern, und der Messechef der ZIF, der ist jetzt interimsmäßig da, weil die Sophia Dolfa im Moment auf Elternzeit ist, der meint, ja, Konkurrenz ist eigentlich ja gut, dann das fordert nur heraus, dass wir noch besser sein müssen, da müssen wir uns halt noch mehr anstrengen und das wollen wir auch. Also Hauptsache, Kopenhagen funktioniert als starker gemeinsamer Standort. Wenn das so ist, dann ist ja gut, wäre es ja super, wenn die sich austauschen und nicht zu sehr jetzt wieder das Gerangel losgeht und dann jede Saison ist ein anderer mal da und dieses Hin- und Hergewechsel, was wir alles schon mal hatten, dann könnte es schwierig werden, bleibt abzuwarten. Die Sommerveranstaltung ist sowieso eigentlich immer stärker, weil dann oft noch die Bestsellergruppe auch im Bella Center ausstellt, was dann nochmal eine Zugkraft hat für viele Einkäufer. Man fährt natürlich auch im Sommer lieber dahin, Sonnenschein, ne? Manche hängen das Wochenende dran, dann kannst du an den Strand gehen und so. Ist auch schöner da mit dem Wasser in der Stadt. Ja, also bleibt spannend. Sollte man sie im Sommer angucken, würde ich sagen.
Und wie wäre jetzt die Winterausgabe der ZIF? Wie würdest du das bewerten?
Die war ein bisschen schwächer als der Sommer. Also das hat man schon gemerkt. Und natürlich merkt man auch, dass ein paar der gehobenen Content-Brands, auch so ein Mats Norgaard oder so, dass die nicht mehr da sind, ne? Auf der ZIF. Speziell in der Women's-Wear-Halle fand ich das. Also ich fand so, das Menswear-Angebot war immer trotzdem noch ganz gut. Also viele kleine nischige Labels. Und das Angebot war schon noch okay. Aber es war von der Frequenz meinem Eindruck nach ein bisschen ruhiger. Es waren weniger Deutsche da. Aber wie gesagt, im Sommer fahren die Deutschen tendenziell lieber dahin. Eben auch die kleineren Händler. Alle Großen waren da. Also ein L&T oder ein Engelhorn oder ein P&C, die sind natürlich schon noch in Kopenhagen alle. Da ist für die ist das schon ein Pflichttermin. Weil es einfach auch zur Inspiration total gut ist. Und es geht schnell. Kannst, wenn du willst, nur an einem Tag dahin fahren.
Also overall Fazit, Kopenhagen ist gesetzt.
Ja.
Nach Florenz.
Würde ich schon sagen. Also kommt ein bisschen drauf an, was du willst und was du erwartest, ne? Aber ja, schon, wenn du dich inspirieren willst und ein bisschen mal gucken willst und vielleicht noch ein paar, da gibt es ja auch durchaus kommerzielle modische Brands. Da ist ja nicht, also das ist ja schon eher alles, also nicht zu teuer. Also High-End ist ja da eher nicht vertreten, ne? Also, oder Premium ist da weniger vertreten. Insofern, wenn dann das, also wenn man da ein bisschen Inspiration braucht, würde ich schon sagen, sollte man machen.
Last but not least, am Wochenende, dieses Wochenende warst du in München.
Ach so, das ja, Supreme? Stimmt.
Ja, hast du schon verdrängt.
Ich habe schon vergessen. Ja, klar, also dieses Wochenende in München ist für das Premium-Genre und das hohe Genre ein ganz wichtiger Order-Termin nochmal. Also da arbeiten die ganz stark ihre Termine ab. Die Supreme in München ist auch immer stärker zu bewerten als die Supreme in Düsseldorf, würde ich sagen. Da sind noch mehr Aussteller, meistens sind sie ausgebucht. Viele, die ein Showroom in München haben, sind parallel trotzdem auf der Supreme vertreten, weil, habe ich jetzt auch gerade mit einigen gesprochen, sie dann da nochmal Neukunden abgreifen können, was sie im Showroom natürlich so nicht haben. Ist jetzt nicht Riesenlauf oder so, aber da sind schon ein paar, um zu gucken. Und natürlich sind da mehr Österreicher und ein paar Schweizer auch als in Düsseldorf. Und insofern ist es ein wichtiger Schreibtermin. In den Agenturen ist natürlich, machen auch einige Events und so. Neben der Supreme haben sich auch ein paar Agenturen zusammengeschlossen. Auf der Praterinsel zum Beispiel, das ist so eine Halle auch, da ist organisiert von der Petra Esparza Alpine, auch eine Agentin, auch so eine kleine Order-Plattform mit mehreren Kollektionen. Da ist zum Beispiel, weiß ich nicht, Sminfinity ist da, also Kashmir-Label, eine Agentur aus Mailand, Luisa Rigamonti, dann ist da Vanessa Baroni und so. Also es ist auch immer ganz gut. Da kann man einiges entdecken und das ist auch immer schön gemacht. Und dann ist noch Munich Connect, also nochmal so eine kleine Order-Plattform. So, aber da geht's für wenige noch um Inspiration, weil der Zeitpunkt dann auch natürlich sehr spät ist. Und da geht's schon sehr stark auch Abarbeiten von Terminen, Schreiben von Orders. Klar, als Ordertermin auf jeden Fall wichtig und gesetzt für die meisten im Kalender.
Was ich interessant finde, ist, dass ja wirklich alle Messen über rückläufige Frequenzen klagen. Auf der anderen Seite, wenn man dann auf der Messe ist und sich unterhält mit Ausstellern oder auch mit Besuchern, dann bekommen alle früher oder später leuchtende Augen, erinnern sich zurück an die Zeiten von Bread and Butter und von Premium. Aber man hat schon den Eindruck, das kommt auch nicht mehr wieder.
Ja, also natürlich ist es auch ein bisschen Nostalgie. Ich meine, was haben wir nicht alles für tolle Partys auf der Bread and Butter und auf der Premium gefeiert? Das war, also daran erinnern sich ja auch noch immer sehr viele sehr wehmütig. Und klar, es war auch viel Inspiration und es war einfach eine total gute Zeit. Aber das hat sich natürlich durch Corona schon ziemlich verändert. Und ich sehe jetzt in der aktuellen Situation nicht, dass ganz große Messen entstehen oder neue Plattformen entstehen, weil viele im Moment einfach auch das Investment scheuen. Also viele Aussteller das Investment scheuen. Und auch, ja, wenn so eine Vergleichsplattform und Inspirationsplattform schon gewünscht wird oder gerade wenn du eine neue Kollektion präsentieren willst, weißt du ja gar nicht, wo du hingehen sollst. Kannst du ja nirgendwo wirklich machen. Oder du musst ein Event in Düsseldorf oder so machen oder in Florenz. Also das ist schon ein Problem. Trotzdem sehe ich jetzt nicht, dass demnächst wieder was aufpoppt. Wenn ja, umso besser.
Dann bist du da.
Auf jeden Fall. Fahr ich hin.
Aber dann bleiben wir jetzt bei den etablierten Messeterminen. Also ich habe gelernt, Pitti ist gesetzt natürlich und Kopenhagen lohnt sich auch immer.
Sowieso.
Und München und Düsseldorf muss. Als Ordermesse.
Genau.
Ist ein Muss.
Ja, also noch genug reisen. Wir sind unterwegs. Und es geht ja jetzt direkt weiter mit den Schauen. Ne? Tschakka.
Genau, dann kommst du wieder und erzählst über die Schauen.
Genau, New York Fashion Week läuft schon.
Sehr gut. Silke, vielen Dank, dass du uns heute einen Überblick gegeben hast über die wichtigsten Messe.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, wie immer mit dir, Judith.
Mir auch. Das war Silke Emich über die Messen der aktuellen Orderrunde und die ausführlichen Berichte aus Florenz und Mailand, Amsterdam, Düsseldorf und Kopenhagen gibt es auf textilwirtschaft.de und eine kleine Auswahl in den Shownotes. Das war der TV-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.